Die runde Stunde ist es geworden in dem frisch geschwebelten Kölsch und heute auch wieder sehr bunt, Martin.
Ja, vor allem auch für unsere ganzen Fußballfanatiker, ihr müsst ein bisschen warten. Ihr müsst heute euch auch mal mit anderen Sportarten abgeben. Wir sind reingegangen mit
Volleyball,
stimmt. Wir haben einen kleinen Preview-Take gemacht zur anstehenden Volleyball-Bundesliga-Saison der Männer. Danach ging es
NBA.
LeBron James hat einmal die gesamte Liga hops genommen, ein bisschen NFL. Wir haben gesprochen über Luke Littler hinten raus, der wahrscheinlich in seinem Leben 27 Mal Darts-Weltmeister werden wird. Und dann über ein aufstrebendes, junges Bundesliga-Talent, von dem ich sehr, sehr viel halte. Und Bengt hat gesagt, ich soll mal die Füße stillhalten.
Nee, scheiß drauf. Komm, gebt ihm jetzt schon die Jules Rimet Trophy. Bringt ihn an den Weltpokal. Alles egal. Komm, wir haben doch auch Luke Littler gesehen, der Weltmeister wird. Dann können wir doch auch einen 19-jährigen Kölner einfach direkt mal in die Nationalmannschaft.
Hast du ja den Namen schon gespoilert.
Hab ich nicht. Ich habe gesagt, einen 19-jährigen Kölner.
Ja, wer ist das? Lukas Podolski.
Richtig. Gut, in dem Sinne. Viel Spaß mit der Folge.
Der kommt an!
Weiß nicht, Digga, soll der Cornflakes 10 gehen, aber
noch ein!
Großartig! Vettel ist Weltmeister 2-10!
You have a timeout! The side has to use a Curry! Wait after! Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Ich habe fertig.
Mittwoch 12:45, herzlich willkommen zurück zu einer frischen Folge von eurem geschwimmelten Kölsch. Herausragendes Timing von Bengt, der sich wieder einen Energy Drink seines Vertrauens reinstellen wird, um mit euch und mit mir jetzt die kommende Stunde verbringen zu dürfen.
Ja, ich freue mich drauf. Also diesmal mal wieder ganz üblich pünktlich an einem Mittwoch.
Ja.
Hatten wir jetzt, glaube ich, auch 2, 3, 4 Wochen nicht mehr, weil entweder vorgezogen wurde oder verschoben werden musste. Ja, aber diesmal wieder zur gewohnten Uhrzeit, dann jetzt hoffentlich auch mit pünktlichem Publish. Aber das wird schon alles. Hallo Martin, wie geht's dir?
Gut, ich bewundere unsere neue Mikrofonkonstruktion. Also wir sitzen ja quasi zum zweiten Mal in Folge wieder uns gegenüber in unserem Düsseldorfer Podcast-Studio, wie ich es jetzt einfach mal nenne, und haben aber neue Mikrofons an die Hand bekommen. Die sind noch kleiner und noch besser scheinbar. Also heute solltet ihr wirklich Top-Sound-Qualität von uns haben. Und die sind so klein, dass wir sie quasi nicht in die Hand nehmen können, sollen, dürfen.
Ja, weil wenn man die an die Hand nimmt, warte, ich mach's mal vor. Ihr hört das jetzt bestimmt, vielleicht hört ihr es auch nicht, aber wenn man da so drüber streichelt, dann macht das wohl die ganze Zeit Geräusche und deswegen mussten wir es an eine Gabel packen.
Wir sitzen jetzt hier quasi und halten uns Gabeln gegenseitig ins Gesicht.
Aber ich, ja gut, zumindest mal uns selbst und nicht gegenseitig, das wäre auch gut. Aber ich find's spannend, wir haben unterschiedliche Ansätze gewählt. Du hast den Gabelkopf genommen, ich habe den Gabelstängel genommen.
Hältst sie andersrum, ne?
Ja, weil also so hält sie sich geiler. Wenn ich die jetzt hier an dem... Okay, wir gehen mal auf die Geometrie einer Gabel. Was ist was bei einer Gabel? Ist es Kopf und Stängel?
Was ist oben und was ist unten? Das habe ich auch schon, die Diskussion habe ich auch immer bei einer Brezel. Was ist bei einer Brezel für dich oben und was ist unten?
Unten ist das, wo der eine ist und oben, wo die zwei Hügel sind.
Und das ist halt falsch. Also in der offiziellen Brezelbeschreibung ist es genau andersrum. Also das kleinere, knackige ist scheinbar unten. Und dieses große Geile ist oben.
Ja, das ist ja wie mit den Leuten von UNO, die einem auf Twitter die UNO-Regeln erklären wollen und dann sagen, man darf +2 nicht auf +2 legen. Ja, ihr habt doch offensichtlich noch nie UNO gespielt. Glückwunsch, liebe Brezelerfinder, ihr habt noch nie eine Brezel gegessen.
Ja, gut, dann hätten wir das auch schon mal geklärt. Du hast mich gefragt, wie es mir geht. Tatsächlich werde ich auch in letzter Zeit häufig gefragt, wie ich mich denn in Düsseldorf eingelebt habe. Und muss immer wieder antworten, mir geht's extrem gut, aber ich habe mich nicht wirklich hier eingelebt, weil ich extrem selten in Düsseldorf bin. Also jetzt am Wochenende war Supercup in Dresden, Icon League in Hamburg und bin quasi gestern Abend erst wieder zurückgekommen und habe dann heute jetzt wieder den ersten Office-Tag seit gefühlt einer Woche.
Um dann morgen wieder nach Gießen zu fahren?
Um dann morgen wieder weiter nach Gießen bzw. Hildesheim zu fahren.
Ja, aber jetzt sag doch mal, wie ist Düsseldorf so? Also du hast ja auch schon mal Karneval in Köln gefeiert, du kannst ja jetzt die Städte vergleichen.
Ich habe wirklich noch nichts gesehen. Ich muss sagen, das Wetter ist besser als gedacht. Jetzt ist wieder all mein Thema, über das Wetter zu sprechen. Aber ich war wirklich 3 Tage in Hamburg. 3 Tage Dauerregen. Und heute Morgen bin ich, also gut, ich hatte dann trotzdem eine Jacke an, aber ich hätte heute Morgen durchaus im Hoodie zum Office kommen können.
Ja, aber also wirklich, ich muss, komm, dann werde ich jetzt gerade auch einfach mal meinen Rant über das Wetter los. Das Wetter geht mir gerade krass auf den Sack. Also es geht mir wirklich komplett auf den Sack, weil es ist viel zu schnell passiert, dass es wieder früh dunkel wird.
Das kann
also,
sich nicht entscheiden.
Es gab für mich überhaupt keine Übergangsphase zwischen Sommer und Winter. So, es ist jetzt halt wirklich plötzlich wieder um 19 Uhr komplett dunkel. Bis vor einer Woche war es noch um 22 Uhr hell. So, ja. Und auch das Wetter, gut, jetzt ist es heute Morgen mal wieder ein bisschen wärmer gewesen, dass man im Hoodie hätte los können, gebe ich dir recht. Aber die letzten Tage hat es ja auch geregnet und war dann eisekalt. Ich war teilweise auch schon mal wieder bei 5 Grad unterwegs. Das macht keinen Bock. Also es ist schon wieder, es ist frühherbstlich und sehr, sehr wechselhaft aktuell. Du hast jetzt gerade halt Glück, dass du zu einer guten Zeit dann wieder in Düsseldorf bist.
Also sagst du, ich habe quasi die schlechten Düsseldorf-Tage woanders verbracht und jetzt nehme ich wieder das gute Wetter mit.
Du hast das schlechte Wetter mit nach Hamburg genommen.
Na, okay. Wir können es auch so machen. Dann nehmen wir es doch so mit. Nee, aber ansonsten, also ich freue mich jetzt auch, dass es, also ich finde es auch einfach eine geile Saisonphase. Ich mag das tatsächlich, wenn Ligen wieder losgehen. Ich finde, da hat man dann auch jetzt, ich glaube, vorgestern mit deinem Kollegen drüber gesprochen, dritte Dein-Saison jetzt so richtig. Also,
aber mein Kollege ist auch dein Kollege.
Ach Gott, jetzt geht das schon wieder los. Das ist vor allem so ein Wortwitz, den wir am Anfang der drei Saisons natürlich die ganze Zeit gebracht haben. Mittlerweile ja gut, ist das mein
nicht,
Dein ausgelutscht.
Du darfst das noch. Ich bin ja nicht im Dein Kosmos drin.
Okay, du darfst das noch. Und dann meinten wir auch schon so, na, ist das jetzt irgendwie Alltag? Und für mich ist aber so ein Ligenstart nie Alltag, weil ich finde, dass gerade im Volleyball, also man kann das jetzt scheiße oder schlecht finden, dass quasi die Spieler sich häufig nach einem Jahr dann schon wieder verabschieden und meistens sich einen neuen Verein suchen. Aber dadurch hast du halt natürlich extrem viele neue Gesichter, auch ein, zwei neue Mannschaften durch die Aufsteiger, auf die du dich freuen kannst. Und das mag ich einfach, sich da wieder neu in eine Liga reinzuarbeiten. Deswegen bin ich gerade sehr, sehr zufrieden mit der Phase.
Ja, okay, also das trifft sich dann ja auch wieder ganz gut, weil wie sich das natürlich für unseren Podcast gehört, habe ich absolut gar nichts mitbekommen, was in der Volleyballwelt passiert, was in der Indoor-Volleyballwelt passiert. Du darfst uns mal einmal kurz Abriss geben, wenn die Saison jetzt losgeht. Wer sind die neuen Gesichter? Wer könnten so die Überraschungsteams werden? Und auch die neuen Teams. Darfst du mal einmal rundum vorstellen.
Also wir machen ein kurzes Wrap-up. Aufsteiger in der Volleyball-Bundesliga sind Warnemünde und Ludwigsburg. Also gerade letzteres für mich natürlich extrem, extrem geil, weil ich quasi 10 Minuten von da groß geworden bin. Ja. Omas wohnen da beide auch immer noch. Und tatsächlich, mein Bruder hat da auch mal in der Jugend gezockt.
Also du bist in der Nähe von Ludwigsburg groß geworden, nicht Warnemünde.
Ja. Ich wäre vielleicht auch gerne in Warnemünde groß geworden, dann wäre ich nämlich auch ein Küstenkind. Genau, von Ludwigsburg deswegen und auf die halte ich tatsächlich auch extrem große Stücke, einfach auch mit dem Hintergedanken, dass da ein bisschen Geld auch im Spiel ist, aber ich finde, die machen gute Dinge mit ihrem Geld. Glaube, dass die.
Und darf man fragen, wo das Geld herkommt? Wo das Geld herkommt?
Ja, einfach, also potente Sponsoren. Ist jetzt nicht so ein RB Leipzig-Ding, wo dein Energy-Getränk deiner Wahl vielleicht das ein oder andere Euro auch woanders hätte einbringen können. Nö, also einfach potente Sponsoren. Da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Glaube, dass die eine extrem gute Rolle spielen können als Aufsteiger. Dann einfach generell interessant der Abstiegskampf. Es wird rein theoretisch das erste Mal mit einem Absteiger gespielt, was einfach eine komplett neue Storyline natürlich in die Liga mit reinbringt. Dann glaube ich aber, wie gesagt, auch, dass der Kampf um die Playoffs spannender geworden ist. KW muss man gucken, die sind gefühlt ein bisschen schlechter geworden. Freiburg, die ja letzte Saison unfassbar waren und da so ein bisschen die Cinderella-Story abgegeben haben, was die jetzt so machen. Also deswegen so dieser ganze Mittelbauch, Unterbauch der Liga ist, finde ich, geiler geworden. Und oben sind es dieselben Themen. Berlin hat einen neuen Zuspieler, Johannes Tiller hat sich nach Polen verabschiedet. Also vielleicht da auch mal Zeit für was Neues. Lüneburg, letzte Saison unfassbar gewesen, die haben sich auch quasi einmal kernsaniert und rund erneuern müssen. Und in Friedrichshafen ist das Ähnliche. Aber das ist ja genau das, was ich gesagt habe. Viele, viele Teams, wo man einfach viele neue Gesichter hat. Und auf das freue ich mich jetzt extrem.
Ja, okay. Das klingt ja auf jeden Fall erstmal spannend. Vor allem halt, dass im Mittelfeld da dann auch mal ein bisschen was reinkommt. Wie kommt es jetzt, dass dieses Jahr das erste Mal mit Absteigern gespielt wird? Und vor allem, wenn du sagst, rein theoretisch das erste Mal?
Ja, ich traue dem Ganzen noch nicht, dass da am Ende dann wirklich einer auch runter muss, aber gut, die Liga ist um 2 größer geworden. Mit dem VCO ist jetzt eine 15er-Liga, das passt nicht so ganz. Also willst wieder auf eine gerade Zahl. Deswegen gibt es diesen einen Abstiegsspot und dann bin ich gespannt, ob dann am Ende auch, da gehört ja dann auch immer dazu, dass jemand aus der zweiten Liga aufsteigen möchte und der dann auch eine gute Zweitligasaison spielt. Also es sind ja mehrere Faktoren, die da dann mit reinspielen, aber rein theoretisch, wenn man sich jetzt die, die Regeln durchliest, dann steht da ein Absteiger drin. Und das ist ja auf jeden Fall mal, also wir werden diese Storyline spielen und werden sie aufgreifen. Und wenn dann am Ende der Absteiger nicht absteigt, dann ist das extrem schade. Aber das haben wir ja nicht in der Hand. Und solange es diese Regel jetzt gibt, dass jemand absteigt, sportlich absteigt, werde ich die Regel auf jeden Fall also in meine Sendungen mit einbringen. Das freut mich, also nochmal, das muss ich dir jetzt nicht erzählen, aber es ist ja dann schon manchmal auch ein bisschen schwierig, Storylines zu kreieren, wenn es den Kampf um die Playoffs gibt und der ist dann irgendwann entschieden, weil, was machst du dann mit den 6 Teams unten rum? Und jetzt gibt es eben noch eine richtig gute Storyline und darauf freue ich mich einfach.
Okay, gut, aber da muss ich jetzt gerade noch mal einmal zwischenhaken in meiner journalistischen Neugier, weil du sagtest, das hängt ja auch mit vielen Faktoren zusammen. Auf der einen Seite sagst du, okay, gut, Absteiger, damit wir wieder auf eine 14er-Liga kommen. Auf der anderen Seite aber hat es auch mit einem Zweitligisten zu tun, der eine gute Saison und aufsteigt, gute Saison spielt, aufsteigen will, bla bla bla. Ist es dann aber das VCO-Ding, dass die
VCO spielt Jahr eigentlich, genau, Liga, VCO spielt eigentlich nur jedes zweite Jahr quasi mit in der ersten Volleyball-Bundesliga dieses Jahr. Ist jetzt, glaube ich, aber auch schon das zweite Jahr in Folge. So 100% blicke ich da noch nicht ganz durch. Ich glaube, die Liga ist da auch noch so ein bisschen sehr, sehr schwammig, was das angeht. Aber nochmal, die Vorausgang oder die Ausgangssituation ist, es soll einen Absteiger geben, es soll auch einen Aufsteiger geben. Und was dann der VCO nächste Saison macht, das steht in den Sternen. Aber alles andere ist, glaube ich, auch jetzt viel, viel Raten ins Blaue.
Ja, weil ich meine, die können dann ja sagen, ja gut, jetzt spielen wir zwar zweimal in Folge, aber war ja eigentlich eingeplant, dass wir nächstes Jahr Bundesliga spielen. So, und das ist ja jetzt nicht unsere Schuld, dass wir dieses Jahr auch Bundesliga gespielt haben.
Da müssen sich andere mit rumschlagen. Ich habe auf jeden Fall extrem viel Lust auf die neue Volleyball-Saison. Nächstes Wochenende geht's los. Das ist vielleicht noch als kleiner Plug. Liga Cup in Hildesheim. Wir sind auch wieder bei Dein unterwegs. Also, ja.
Und wenn er Lust habt. Werden sie deutscher Meister?
Ja, wahrscheinlich. Ich hab sie in unserem Dein-Format tatsächlich wieder auf die Meisterschaft getippt. Ich glaube aber auch, ist der langweilige Take, dass Berlin wieder Meister wird. Ja. Ich glaube auch, dass sie wieder Meister werden. Also ich werde mich jetzt nicht vor der Saison hinstellen und sagen, ja, alles wieder langweilig und Lüneburg und Friedrichshafen hat sowieso keine Chance. Das glaube ich nicht. Er wünscht es mir natürlich auch einfach nicht.
Ja. Gut, und ich meine, so ein Sport ist ja auch immer für eine Sensation gut. Was wir jetzt auch letztes Wochenende wieder erlebt haben, Martin kann Fantasy-Spiele gewinnen. Wahnsinn! Martin Stuber, herzlichen Glückwunsch! Du bist offiziell der beste Manager der Welt. Du hast endlich mal gewonnen. Du hast tatsächlich ein Spiel gewonnen, Martin. Glückwunsch!
Schön, dass du das ansprichst, Bengt. Ich hatte fast schon ein bisschen Angst, dass wir jetzt hier den Opener ohne meine glorreiche Fantasy-Performance machen. Ja, wir reden vom NFL-Fantasy-Manager, wo ich euch ja jetzt quasi Woche für Woche erzählt habe, dass es bei mir überhaupt nicht lief. Und am Wochenende habe ich gewonnen. Ich weiß selber noch nicht so ganz, wie. Und also, vor allem, ich habe eigentlich auch gegen jemanden gespielt, der wirklich, also der bis jetzt stabil unterwegs war. Ja. Deswegen habe ich mir eigentlich nicht so viel ausgemalt. Und dann habe ich Sonntagabend habe ich reingeguckt. Ich habe wenig Football gucken können, weil ich, wie gesagt, ja unterwegs war. Am Sonntagabend habe ich reingeguckt und da hatte ich, glaube ich, so eine Gewinnwahrscheinlichkeit von 55% nach dem frühen Slot und dachte so, okay, das sind neue Gefilde. Normalerweise bin ich da schon abgeschlagen, weil meine Spieler mich einfach wieder hängen gelassen haben. Und dann hatte ich das Dienstagabendspiel, die Chiefs gegen die Jaguars. Wir springen jetzt ein bisschen thematisch, aber gehen da schon mal rein. Und sowohl ich hatte noch einen Spieler offen, als auch er hatte noch einen Spieler offen. Ich hatte einen Receiver von den Jaguars, er hatte den Running Back von den Jaguars. Und wir waren wirklich so vor diesem Duell 2-3 Punkte auseinander. Ich war halt so ein Müh vorne und habe dann tatsächlich mir Dienstagmorgen dann die Zusammenfassung des Spiels angeguckt, ohne den Score zu wissen, weil ich einfach so ein bisschen das Live-Feeling haben wollte und wusste natürlich, okay, ich habe Brian Johnson Jr., er hat Travis Etienne.
Ey, und das funktioniert im Football extrem gut, ne?
Also ja,
das
extrem
funktioniert
gut. Ja,
wirklich perfekt. Gut, dass du dir da dann das Spiel nochmal anguckst. Also, wenn man das dann wirklich auch so verfolgt, dann merkt man schon immer Schnittfehler. Also, ich glaube, wenn ich einfach so bei YouTube die NFL-Highlights gucken würde und wissen würde, wie das Spiel ausgeht und es einfach so ein bisschen da langlaufen lassen würde, dann wird man das im Zweifel nicht merken, wenn dann mal irgendwo ein Play fehlt. Aber wenn man dann tatsächlich diese Storyline vom Spiel dann auch verfolgt bei den YouTube-Highlights, dann sieht man dann schon immer, oh, okay, nee,
da warte, fehlt irgendein
die
Schnitt,
waren gerade eigentlich noch in Ballbesitz, jetzt kriegen die ein Field Goal gegen sich, was ist da passiert? Und dann kommt danach die Szene, ah, okay, gut, da hat einer Steuerung V zu viel gedrückt. Ja. Aber genau, du hast dann Real Life quasi die 20 Minuten YouTube-Highlights gegeben.
Genau, ich habe mir dann quasi die Real Life-Highlights gegeben, aber sehe es genauso wie du. Ich finde, wenn du dann wirklich, also normalerweise mache ich das in Richtung der Playoffs, wenn es dann wirklich um was geht, ansonsten gucke ich mir jetzt keine Regular-Season-Zusammenfassungen an, aber an dem Dienstagmorgen habe ich es gemacht,
scheiß
einfach
Meinung,
weil ich
übrigens.
Ja, aber weil ich einfach die Storyline verfolgen wollte, wie es denn meinem Fantasy-Team geht, und dann, du verfolgst ja so ein Spiel dann auch anders. Und gerade auch in den Highlights guckst du drauf, wer bekommt den Pass und vor allem dann, wann darf der Running Back, den dann, wie gesagt, mein Gegner im Team hatte, laufen. Und dann war es wirklich, es war so extrem knapp, und mein Wide Receiver hat, glaube ich, in den letzten 2 Minuten nochmal eine 33-Yards-Bombe gefangen.
Ja.
Und die hat mich dann am Ende zum Sieg katapultiert. Ich glaube, ich gewinne das Ding am Ende mit 3 Pünktchen Vorsprung.
Alter Vater, ey.
Und es ist mir so egal, wie, da fragt niemand mehr nach. Ich bin nicht mehr Letzter an der Stelle auch.
Stark.
Weil Eve hat auch wieder verloren. Wir beide machen jetzt wahrscheinlich unsere Strafe unter uns aus. Aber ich habe Blut geleckt, Bengt.
Ja,
ich bin
ja
wieder zurück.
Ja, also bist du jetzt auch mal auf dem Waivermarkt aktiv geworden? So, weil heute Morgen, ne, mein Handy hat wirklich im 2-Minuten-Takt gebimmelt, weil plötzlich alle irgendwie auf dem Free-Agent-Markt unterwegs waren.
Hab ich noch nicht gemacht.
Ich glaube, da kickt gerade auch viel, dass jetzt die Bye-Weeks halt losgehen. Ne?
Ja, also okay, ich muss wahrscheinlich sogar noch mal ran.
Ja, letzte Woche wurde hauptsächlich ich von den Bye-Weeks gefickt, weil Aaron Rodgers in der Bye-Week war und die Packers.
Ja.
So, und das bedeutet halt, mein halbes Team ist weg. Dann bin ich quasi gänzlich ohne Team dastehen. Ich habe Derrick Henry losgelassen.
Richtig so, die Ravens würde ich auch generell loslassen.
Ja, ja, und ich habe auch gut damit getradet. Also ja. Devonta Adams hat jetzt okay erste Wochen gehabt, macht regelmäßig seine 12 bis 15 Punkte, gelegentlich mal für eine 20er-Bombe gut, also alles in Ordnung. Ja, aber ich wünsche meinem Trade-Partner trotzdem, dass Derrick Henry jetzt dann langsam auch mal loslegt, so, und dass wir beide als Gewinner aus diesem Trade rausgehen. Aber mich hat er enttäuscht. So, mich hat er wirklich ein bisschen enttäuscht. Ich stehe jetzt gerade aber auch vor einer schwierigen Entscheidung, weil Jordan Love ist ja zurück. Und ich bin großer Packers-Fan, ich bin großer Verfechter davon, ihn auch jede Woche aufzustellen. Jetzt hat aber Matt Stafford letzte Woche 25 Punkte erzielt.
Ja, okay.
So, Matt Stafford hatte ein richtig gutes Spiel und sie spielen jetzt gegen, richtig, die Ravens. Aber auf der anderen Seite, die Packers, Jordan Love ist ja zurück, spielen gegen die Bengals, die auch extrem Arsch sind.
Beide deine Quarterbacks spielen gegen wirkliche Rotz-Defense.
Ja. Okay. Ja, so, wen stelle ich auf?
Da werde ich dir nicht reinreden, weil das ist ja dann quasi nochmal der Abschluss unseres Fantasy-Takes. Es geht ins entscheidende Duell.
Wir spielen gegeneinander.
Wir spielen gegeneinander. So. Ich bin wirklich, wobei ich muss auch nochmal ein bisschen umstellen, weil mein Top-Receiver jetzt quasi auch in der Bye-Week ist.
Justin Jefferson, ja.
Ich sag, das ist am Ende egal, wie du ausstellst. Ich sag, die werden dir beide Minimum 20 geben, weil, wie du es gesagt hast, die spielen wirklich gegen fatale Attrappen deiner Defense.
Ja, ja, also.
Du wirst mit Jordan Love gehen, weil du.
Ich weiß es nicht, weil auf der anderen Seite, also, der kommt halt zurück und ich liebe den Jungen. Und ich habe ja jetzt auch für Davante Adams getradet und der ist auch bei den Rams. So, das heißt,
ja, okay.
Dann würde ich aber doppelt davon profitieren, wenn Matt Stafford halt ein geiles Game hat. Auf der anderen Seite, wenn er reinstuhlt, dann ist auch Davante Adams im Arsch. So, und dann hast du plötzlich nochmal eine richtig große Chance, das Ding auch nach Hause zu fahren. Also gerade 64-36% Siegwahrscheinlichkeit.
Und bei mir steht immer noch ein Receiver drin, der nicht spielt.
Ja, das stimmt. Mal gucken, wen hast du nur noch auf der Bank? Boah, gut, da sitzt jetzt auch nicht so viel bei dir auf der Bank, was da noch hinterher
ist. Ich werde nochmal in den Transfermarkt reingehen.
Ja,
ich werd, okay. Du hast mich jetzt gerade wieder auf die Idee gebracht, danke, das ist sehr fair von dir.
Ich bin Fair Player.
Das ist sehr fair von dir.
Ich habe ja auch damals Jonah gesagt, der muss noch einen aufstellen.
Ich werde da nochmal reingehen. Ja gut, also ihr merkt, Fantasy macht mir wieder Spaß, nachdem ich quasi die letzten Wochen schon losgelassen habe. Was machen wir? Wir machen einmal kurz NFL-Abriss. Wir haben das...
Wir müssen mit den Cardinals anfangen.
Ja, wir haben das wildeste Spiel der Saison oder das wildeste Ende der Saison vielleicht gesehen.
Ja, wobei, also Ende ist mir fast schon zu wenig, weil es ging ja, glaube ich, Anfang der zweiten Halbzeit überhaupt
oder
los.
Oder das wildeste Comeback oder so, nennt es wie ihr es wollt. Aber die Arizona Cardinals spielen gegen die Titans, die bis dato kein einziges Spiel gewonnen haben. Die Cardinals, ja, die sind jetzt auch nicht so wirklich hot, standen vor dem Spieltag bei 2-2. Auf jeden Fall so ein Team, das so im Mittelfeld ist, vielleicht irgendwie einen Shot mal in Richtung der Playoffs wagen könnte. Heimspiel gegen ein siegloses Team und...
Und es braucht jeden Sieg. Also die Cardinals brauchen jeden Sieg.
Und das ist ein Matchup, was du gewinnen musst. Und du bist, glaube ich, was bei 21-6 bist du vorne. Super entspannt, das Spiel läuft voll für dich. Dann hast du einen Running Back oder deinen einzigen Running Back, der einen Tackle bricht und dann auf und davon ist, Richtung Endzone läuft, während die Punkte zum, lass mich einmal rechnen, 21-28-6.
Ja.
Und dann ist das Ding durch.
Ja, ja, quasi. Also du führst dann Anfang der zweiten Hälfte mit 28-6 und der Bre rennt wirklich alleine auf die Endzone los. Und ich hab's diese Saison schon zwei oder dreimal gesehen.
Passiert das zweite jetzt. Mal mindestens,
ja. Ja, dass einer da wirklich kurz vor der Endzone den Ball fallen lässt.
Ja, weil er dann irgendwie so
er fängt an zu celebraten.
Genau, er möchte halt einen Jubel auspacken und lässt dann den Ball an der 1-Yard-Linie fallen. Das ist nochmal der Vergleich zum Fußball. Es ist wie, und das ist nicht übertrieben, du läufst alleine 90. Minute auf ein leeres Tor zu. Chance ist da, das entscheidende 3-1 zu machen. Hier damals Frankfurt gegen Bayern, DFB-Pokalfinale. Und du schießt den Ball vorbei.
Ja, wobei, ich würde nicht sagen, du schießt den Ball vorbei, sondern
du lässt ihn einfach liegen.
Du willst den Ball ins Tor laufen und drehst aber ab, bevor der Ball ins Tor geht. Und dann rollt der Ball vorbei und du siehst es nicht mehr. So, und dann ist der Ball halt auch noch hinten aus der Endzone raus. Bedeutet Touchback, Ballbesitz für die Titans.
Ja.
Also das bedeutet also, dann das nicht nur,
alles Schlechte gegen dich.
Ja. Alles Schlechte gegen dich. Du wirfst die 6 Punkte weg, plus halt den potenziellen Extrapunkt und sorgst halt für den Turnover. Dann fummeln die den Ball auch nochmal dreimal gottlos. Der wird dann noch von den Titans recovered zum Touchdown direkt. Ja, und also da hast du halt echt einfach das Spiel verloren. Ne?
Es passiert, also, was passieren muss. Also
ja,
statt 28-6 vorne zu sein, ab diesem Moment geht das Spiel in die vollkommen andere Richtung. Ein Team, was davor kein einziges Spiel in dieser Saison gewonnen hat. Die sind wirklich trash. Die tanken einfach nur. Gewinnt dieses Spiel in letzter Sekunde 22-21 und als Arizona Cardinals Fan. Und das ist ja dann auch, wir reden immer davon, in der NBA ist jedes zweite Tag ein Spiel. Da vergisst du das.
Ja.
So ein Spiel vergisst du nicht. Das kriegst du eine gesamte Woche mit dir rum.
Du trägst es nicht nur eine gesamte Woche mit dir rum, sondern du trägst es den Rest der Saison mit dir rum. Weil die Cardinals, die sind ja auf der Schwelle, ob sie es in die Playoffs schaffen oder nicht. Dafür brauchst du ja tendenziell einen leicht positiven Rekord. So, und die stehen jetzt gerade, glaube ich, 2-3. Sie standen 2-2, hätten dann 3-2 gestanden. So, und die brauchen jetzt erstmal wieder 2 Siege, um überhaupt wieder positiv werden zu können. Und am Ende kann sich daran entscheiden, ob du in die Playoffs kommst 100% oder nicht.
Und dann wird nochmal diese Szene ausgepackt. Und
ja,
dann
natürlich. So. Und ich weiß nicht, hat irgendjemand was von DeCamara gehört? Emery DeMercado. Ob der noch einen Job hat? Also das ist schon. Und ich bin dann auch direkt auf Twitter gegangen, weil ich hatte das live gesehen und habe mir da mal ein paar Kommentare durchgelesen. Wirklich, ich habe mindestens 3-stellig Wettscheine gesehen, die in dem Moment kaputt gegangen sind. Ich will auch nicht wissen, was das mit mir machen würde, wenn du gerade unterwegs wärst, so, keine Ahnung, und die meisten waren echt so Richtung $2,000 oder sowas, ne? Mindestens. Ja. Wenn du da $2,000 gewinnen könntest und der den halt kurz vor der Endzone wegschmeißt. Ja, es ist am Ende immer noch Glücksspiel und ist jeder selbst für verantwortlich, aber also der DeMarcado, der wird auf jeder Sprache von oben bis unten einmal in jeder erdenklichen Beleidigung durchbeleidigt worden sein von überall auf der Welt. Auch das natürlich gehört sich nicht und wissen wir alle, aber der hat's halt auch einfach direkt vor der Endzone weggeworfen und sorgt bei den Cardinals wirklich für die bitterste Niederlage der letzten Jahre.
Ja, also wenn wir irgendeinen Arizona Cardinals-Fan unter unseren Hörern haben. Mein Beileid.
Ja.
Wirklich. Mein Beileid.
Danke für die Unterhaltung.
Ja, danke für deine Unterhaltung. Das hat Spaß gemacht, aber muss sich unfassbar kacke anfühlen.
Ja.
Quick Wrap Round. Ich gucke gerade einmal durch. Also,
ja,
Chiefs verlieren.
Alles
wie immer. Alles wie immer. Die beiden Teams, Chiefs lasse ich noch nicht los. Ravens habe ich losgelassen. Das wird überhaupt nichts mehr. Die Eagles verlieren das erste Spiel. Also der amtierende Super Bowl Champion verlieren zu Hause gegen die Broncos. Aber ansonsten ist das eine relativ. Ja, das wichtigste Spiel haben wir euch gerade erzählt.
Ja.
Sonst, finde ich, können wir dann auch einen Haken hinter die NFL machen.
Ja, können wir machen, weil geht jetzt ab dem Wochenende erst wieder los, dass ich euch dann auch vom Super Bowl-Contender
der Alles klar, Packers perfekt, erzähle. Nächstes Thema.
Ja, also nee, wenn wir jetzt am Wochenende die Bengals schlagen und wir dann, ich glaube, 3-1-1 stehen müssten, weil ja gut, gegen die Cowboys hätten wir das Ding schon ziehen können, haben es dann nicht gemacht. Dann bin ich guter Dinge. Aber ja, soweit lassen wir das erstmal stehen.
Gut, hast du denn das wird wieder ein spannendes Thema, hast du den großen Aufschrei mitbekommen in der amerikanischen Sportwelt um LeBron James? Den Decision Day 2.0.
Ja, genau, dass er da gesagt hat, also dass da natürlich groß rumort wurde, ob er wieder zurück zu den Heat wechselt und
ja, also da hat, für mich hat da rumort, dass er seine Karriere beendet, 24 Stunden lang.
Ja, auch das. So, und dann war es ein Werbegag.
Und es war einfach ein Werbegag. Er hat es letzte Saison auch schon mal, aber da hat es nicht so groß angekündigt. Also Storyline war, LeBron James hat, jetzt nagelt mich nicht auf den Tag fest, ich glaube, ja genau, Montag ein Video gepostet, wo er gesagt hat, ey, the Decision Day 2.0, weil der erste Decision Day war damals, dass er eben zu den Cavs nach Cleveland zurückgeht. Genau, und dann...
Oh, warte kurz. Ich muss gerade noch mal einmal, bevor das Football-Thema komplett vergessen ist, ich lese gerade bei OE24, NFL-Trainer schlägt Spieler und muss $100,000 zahlen. Eine Szene aus dem NFL-Spiel zwischen den Arizona Cardinals und den Tennessee Titans sorgte in den USA für heftige Diskussionen. Nach einem kuriosen Fehler seines Spielers Emari DiMercado rastete Cardinals-Cheftrainer Jonathan Gannon an der Seitenlinie aus und soll ihm laut Videoaufnahmen einen Schlag verpasst haben. Also das ist auch krank.
Das ist geil. Bitte was? Ja. Escalated quickly.
Also den habe ich hier, das Video habe ich nicht gesehen, es steht hier auch nicht. Aber ja gut, das scheint also tatsächlich noch einen kleinen Pferdeschwanz zu haben.
Gut.
LeBron James, ja, hat das letzte Jahr schon gemacht.
Damals hat er aber quasi in dem Teaser-Clip, wo er dann auch schon so ein bisschen hier, also hier Decision Day groß gemacht hat,
ja,
hat er dann halt irgendwie noch diesen kleinen Hashtag-Ad also halt untergebracht, da wusste jeder, okay, es geht um einen Werbeclip, das hat er diesmal nicht gemacht.
Ja, okay.
Und deswegen dachten wirklich, also könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt, viele dachten wirklich, dass er sagt, ey, okay, das ist meine letzte Saison, ich gehe jetzt auf eine große Farewell-Tour und dann hänge ich danach meine Basketballschuhe an den Nagel. Und was das ja auch einfach mit dieser Liga gemacht hat, in diesen 24 Stunden, das fand ich das beste Beispiel, die Ticketpreise für das letzte Heimspiel der Lakers in der kommenden Saison lagen, glaube ich, vor dieser Decision, also vor dieser Ankündigung bei $95, lass mich nicht lügen, nach dieser Ankündigung bei über 800.
Ach,
da
Scheiße.
Haben sich Leute jetzt einfach aufgrund dieses Teaser-Videos für $800 Karten für ein Regular-Season-Spiel gegen die Sacramento Kings gekauft. Die Wahrscheinlichkeit am Ende der Saison, dass LeBron da vielleicht irgendwie schon rested für die Playoffs, keine Ahnung, was da passiert, ist relativ hoch.
Ja.
Nur um jetzt quasi 24 Stunden später rauszufinden, er announced nicht sein Retirement, sondern ist einfach, hat nur einen neuen Hennessy-Deal oder so. Clever gemacht und ich möchte wissen, wie viel Geld er dafür bekommt.
Ja, ja.
Ich möchte wissen, wie viel Kohle bekommt LeBron James, dass er wirklich einmal die komplette Liga verarscht.
Ja, kann ich dir auch nicht sagen. Also gibt's Gerüchte, so zumindest.
Nee, ich habe nichts gehört. Ich habe echt extrem wenig gehört. Weil also, das wird ja.
Tom Brady hatte ja, also da standen ja irgendwie so 75 Millionen oder sowas im Raum und er hatte dann darauf geantwortet, yo, erfinden wir jetzt einfach Zahlen und werfen die durch die Gegend. Übrigens, Elvis tritt in der Halbzeitpause auf. Fand ich auch eine sehr gute Antwort. Aber gibt's da bei LBJ irgendwas?
Ja, ich guck gerade. Wie viel bekommt LeBron für sein Hennessy, auch schwieriges Wort. Hennessy-Deal. So, was sagt denn ChatGPT? Die genaue Summe ist nicht bekannt, bla bla bla, wird nicht bekannt gegeben. Limitierte Sammleredition, die er da irgendwie vorstellt.
Ja, wirklich, einfach ein Text ohne Inhalt. Ey, vielen Dank dafür.
Nee, also
ja, mein Gott, ist ja auch
nicht so dramatisch. Wird auf jeden Fall, werden Unsummen von Millionen sein.
Ja, ja, das stimmt. Gut, ne, aber auf der anderen Seite gibt halt auch immer irgendwelche Idioten, die es bezahlen. Also gibt dann auch immer irgendwelche Leute, die dann sagen,
ja, hat ja funktioniert. Also GG an Hennessy, natürlich, das wird aber Millionen gekostet haben, aber ihr habt es geschafft, dass jeder euren Werbespot gesehen hat.
Ja.
Kannst du mir mal sicher sein. Das Video haben, also gut, kannst ja bei Instagram gucken, aber das werden ja extrem viele Menschen gesehen haben.
Ja, naja, das ist so. Oh, aber passt dann gerade ganz gut rein tatsächlich. Gab auch einen Aufschrei in Europa, zumindest mal so einen kleinen, weil Ticketpreise für die WM nächstes Jahr veröffentlicht wurden.
Stimmt, hab ich auch gesehen.
Hast du das gesehen? Ja. Also, da habe ich mir wirklich gefragt.
Aber ich habe nichts anderes erwartet, sage ich ehrlich. Also ja, brennt ihr, gehe ich mit, aber das ist Amerika, Mann.
Ja gut, aber verzehnfacht die Preise. Die Preise von Katar verzehnfacht. Ja. Finaltickets Kategorie 4 bei der WM 22 $206. Finalticket Kategorie 4 bei der WM 26 $2030.
Ja.
Und das sind keine Schwarzmarktpreise.
Nein.
Das sind die offiziellen Preise. Und also Bruder, ich beschwere mich drüber, dass ich jetzt für mein Ticket in Nordirland, für Deutschland gegen Nordirland, 58 Pfund bezahlen musste, so, nee, 58 Euro bezahlen musste, was ich auch viel zu viel finde, $2030.
Also ich will es auch nicht verteidigen, ich sag bloß, das also sind leider normale Preise in Amerika, das zahlst du auch, um NFL gucken zu gehen und also musst du ja dann quasi auch mit dem Super Bowl vergleichen, da zahlst du eben auch diese Summen und ich finde die Preise natürlich jetzt auch mit Katar verglichen exorbitant hoch, aber trotzdem, es wird genug geben, die sich eben alle diese Tickets auch kaufen. Da wird jedes Spiel ausverkauft sein. So funktioniert das einfach.
Du sagst, jedes Spiel bei der WM wird ausverkauft sein?
Ich glaube schon.
Ich sag, es gibt viele leere Stadien. Wir haben es ja schon bei der Club-WM gesehen.
Ja, aber Club-WM und WM kannst du nicht vergleichen,
Bengt. Das stimmt. Aber eine 48er-WM,
ja, aber die Südamerikaner werden die Südamerikaner. Die Südamerikaner, die machen alles voll. Da bin ich mir eigentlich sicher. Für die ist das nochmal eine Riesenchance. Jetzt ist mal quasi kein großes Turnier irgendwie auf Europa oder Asien ausgelegt, sondern quasi.
Okay, dann mach Japan gegen Elfenbeinküste.
Ja, okay, das sind dann die Spiele, wo du sagst, ja, wahrscheinlich, wenn das in einem. Also MetLife Stadium gespielt wird, wo 90.000 reinpassen, ja, vielleicht, das kriegen sie dann vielleicht nicht voll. Ich glaube aber trotzdem, dass die Ticketpreise angenommen werden, leider, und man genug Leute finden wird, die dafür dann auch so viel Geld ausgeben.
Also ich finde das Wahnsinn. Ich finde das kompletten Wahnsinn von oben.
Ja, aber du wirst ja auch so viel Geld ausgeben.
Also es stehen aktuell echt einige Themen über der Weltmeisterschaft, die echt keine Lust drauf machen, ne? Also wo man dann wirklich sagt, ja. Keine Ahnung, fängt dann an bei der Zensur von freier Presse in einem westlichen Land bis hin dann zu dem Kapitalismus dann auch manifestiert mit Tickets für $7,000. Das will nicht.
Du musst aufpassen, was du in dem Podcast sagst, ne? Wenn die da sehen wollen, Ben Kunkel möchte einreisen.
Unterhalten wir uns wann anders drüber. Ja. Aber das ist schon. Es gibt einem gerade viel zu denken, was da bei der WM26 passiert. Das ist definitiv so. Aber ja, Basketball, wann geht's dann eigentlich los?
Oh, gutes Thema. Zwei Wochen. Okay. Es fängt langsam wieder an zu kribbeln. Ich musste jetzt mein League Pass-Abo verlängern. Das hat mich dann wieder auf die Idee gebracht, quasi, dass es auch wirklich wieder bald losgeht, weil ich finde immer die NBA, weil die ja dann quasi im Vergleich zur Bundesliga und im Vergleich zur NFL, so die anderen beiden großen Ligen, die ich verfolge, halt extrem spät startet.
Ja.
Und in dem Sinne lange Sommerpause hat, wobei die halt auch noch lange, also die spielen ja auch noch bis in Sommer rein. Aber geht wieder los. Ich glaube, können wir uns die nächsten. In zwei Wochen ist das dann dran, mal einen kleinen NBA-Wrap-up zu geben. Das ist jetzt noch ein bisschen früh.
Ja, gut, dann machen wir das dann zu der gegebenen Zeit. Ja, wollen wir ein bisschen Bundesliga machen oder in welche Richtung wird es gerade noch gehen?
Ja, lass uns gerne doch einmal ein bisschen Fußball machen.
Können wir sehr gerne tun und dann auch leider wirklich wieder mit der Feststellung, dass die Bayern einfach zu gut sind. Also wir sagen es jede Woche und ziehen den Hut davor, aber ja. Also Samstagabend, Topspiel, Frankfurt gegen die Bayern.
In Frankfurt, was die Bayern immer verlieren.
Ja, und tendenziell, Frankfurt spielt halt auch einen richtig geilen Ball diese Saison, aber ist extrem inkonstant. So, und ich check auch nicht, warum. Ich checke nicht, wo es denen fehlt, weil die eigentlich alle zusammen richtig, richtig geil spielen. Ja, es sind noch viele junge Kerle dabei und vielleicht ist es die mangelnde Erfahrung, die auch Mario Götze dann nicht in die Truppe reinkriegt, aber von Torwart bis Stürmer sind das ja alles junge Bubschis. So, und dann hast du die Bayern zu Gast und wirklich nicht eine Sekunde lang kommt ein Zweifel auf, ob Frankfurt dieses Spiel gewinnen kann, weil nach 15 Sekunden es schon 1-0 steht.
Das ist also natürlich, der Spielverlauf ist auch tough für Frankfurt, aber auch trotzdem. Die Bayern sind dieses Jahr wirklich so gut, die lassen selbst bei diesen Spielen in der Bundesliga, wo du zumindest mal in den letzten Jahren immer wieder dich vor den Fernseher gesetzt hast und gesagt hast, mal gucken, heute könnte ja was gehen. Und dieses Gefühl kommt dann, wenn du das Spiel schaust, kommt nicht eine Sekunde auf.
Ja.
Du siehst die Bayern, wie sie Gegner wegdominieren. Und natürlich haben die auch mal so 5 bis 10, 15 Minuten Schwächephase im Spiel. Das ist ja ganz, ganz normal, aber sie überstehen diese Schwächephasen so hochprozentig, dass ich auch irgendwann sage, ja gut, also das ist nicht immer nur Glück, dass du halt kein Gegentor kassierst, sondern das ist doch auch einfach irgendwann Qualität. Und das ist eine Qualität, die Bayern in den letzten Jahren meines Erachtens nicht hatten. Ich hätte es ihnen nicht zugetraut, dass sie das in der Art und Weise so runterspielen. Ey, Hut ab vor Vincent Kompany. Da haben vor einem Jahr auch alle draufgehauen und gesagt, ja, das ist jetzt die C-Lösung, wenn überhaupt. Was der mit den Bayern gemacht hat, was der mit dem Kader gemacht hat, der weiterhin für mich überragend ist. Das wirkt alles sehr, sehr stimmig. Und das ja auch nochmal, die haben ihren A-Plus-Transfer mit Woltemade nicht bekommen.
Ja.
Und dann aber trotzdem so eine Saison zu spielen, Champions League funktioniert, machen in der Bundesliga, was sie wollen. Also ja, wie du es gesagt hast, da kann man nur den Hut vorziehen.
Ja gut, ob Woltemade jetzt der A-Plus-Transfer war, den sie wollten, würde ich auch mal in Fragezeichen stellen.
Woltemade bei Newcastle funktioniert schon.
Ja, definitiv, schon sehr gut. Absolut. Also da muss ich auch die Schere heben. Weil Also ich war und bin auch immer noch skeptisch, ob jetzt 4 Tore 90 Millionen rechtfertigen. Aber auf der anderen Seite, ich sage deshalb, ob es die A-Plus-Lösung gewesen ist, weil da waren ja viele Namen diesen Sommer, die im Gespräch waren, die dann geplatzt sind, die wieder aufgekommen sind, die wieder geplatzt sind. So, und da war Woltemade einer von vielen. Deswegen weiß ich nicht, ob sie ja plus.
Das wäre auf jeden Fall ein Transfer. Also sie haben es nicht geschafft, einen Transfer in dieser Riege zu stemmen. Also sei es ein Flo Wirtz. Luis Diaz? Ja, aber Luis Diaz ist für mich schon eine B- oder C-Lösung gewesen auf dem Transfermarkt, bin ich ehrlich. Wenn der dann so im letzten Moment quasi kommt, nachdem die alle anderen abgesagt haben, haben wir auch drüber geredet, Mann. Das ist wahrscheinlich nicht, wenn sie am Anfang eine Liste bekommen hätten mit Namen, die drauf sind, dann steht Luis Diaz da schon eher weiter unten. Ja. Aber ich finde, also du kannst ja sagen.
Luis Diaz über oder unter Woltemade?
Unter.
Du sagst, Luis Diaz stand unter Woltemade?
Ja, hundertprozentig.
Okay, krass. Also bin ich mir nicht so sicher, weil am Ende. Für Woltemade wolltest du so 55 bis 60 Millionen investieren.
Da ging es drum, aber
Luis
da
Diaz hast du 75.
Ja, aber da ging es drum, Luis Diaz holst du von Liverpool, Woltemade holst du vom VfB. Der VfB hat dich eh schon abgefuckt in den Verhandlungen. Also da ging es, glaube ich, schon auch, wenn wir uns jetzt rein um das Skillset also unterhalten, dann ist Woltemade einfach noch jünger und hat für mich die größere Upside als Luis Diaz.
Ja, wobei auch ein Luis Diaz ja eine geile Saison spielt, ne?
So, und deswegen,
jetzt gerade auch seine zwei Buden gemacht hat, steht an Platz 2 der Torjägerliste hinter einem Harry Kane, der, glaube ich, jetzt bei 11 Toren steht.
Harry Kane, also nochmal, wir spielen, glaube ich, beide kein Kickbase. Wer Harry Kane bei Kickbase hat, der muss ja.
Ja, ja, ja. Also 6 Spiele, 11 Tore
ist geisterkrank.
Gestört. Das ist komplett gestört. Und ich gebe dem Ganzen noch 2 Spieltage, bis die Gazetten wieder voll sind von Lewandowski-Rekord. Bis es dann darum geht.
Aber aktuell haben sie einen Punkt.
Ja, natürlich, natürlich. Aber wie oft haben wir uns bei Lever darüber unterhalten, dass der geil in die Saison reingestartet ist. Du triffst immer mal 2, 3 Spiele nicht, dann kommt ein leichtes Wehwehchen dazu, dann hast du vielleicht, kommst du von der Länderspielpause nicht komplett fit zurück. Also Saison ist noch lang, aber klar, Harry Kane ist da auf einem guten Kurs. Wenn du jetzt gerade aber dann auch Vincent Kompany lobst, da müssen wir auch mal in Richtung Max Eberl schauen.
So, nee, den möchte ich noch nicht loben.
Ja, aber auf
den möchte ich noch nicht
loben. Gut, aber du hast gesagt, was Vincent Kompany mit dem Kader gemacht hat. Der Kaderplaner trägt den Namen, Max Eberl.
Ja, den möchte ich trotzdem noch nicht loben. Das ist mir noch zu früh, den möchte ich nicht loben. Vincent Kompany macht einen Top-Job, Max Eberl, nee.
Ja gut, also bei Max Eberl ist es halt auch viel die Außendarstellung, ne? Und viel, wie er den Verein nach außen repräsentiert. Dann stelle ich einen anderen ins Schaufenster. Konrad fucking Leimer, Alter. Über den wird überhaupt gar nicht geredet. Aber der ist ja so versibel einsetzbar, ne? Also normalerweise läuft er als Rechtsverteidiger auf, nachdem er dann auf der 6 ja gekommen ist. Der ist ja von Leipzig gekommen, eigentlich als 6er, ist dann so ein bisschen den Jo Kimmich-Weg gegangen. Jetzt am Wochenende ist hinten links Bedarf, packst du einen Conny Leimer nach hinten links. So, und diese schnelle Frankfurter Offensive in der Westentasche zu haben, überragend gut. Also Konrad Leimer, wirklich einer fürs Team.
Ist einer fürs Team. Ich möchte einen anderen Spieler rauspicken. Der spielt auch nicht bei den Bayern, aber der ist mir in den letzten Wochen schon aufgefallen und jetzt reden auch alle über ihn. Deswegen möchte ich auch über ihn reden, damit ich auch sagen kann, ich war schon früh auf dem Hype-Train. Es geht um Said Elmala. Ich bin mir sicher, Said Elmala wird wahrscheinlich nächste Saison nicht mehr beim FC spielen. Also, sorry, lieber FC, aber ich finde den so geil. Oh, ja, also wirklich.
Lass da die Kirche nochmal im Dorf. Also, das geht jetzt mir alles dann doch ein bisschen zu schnell. Also, der ist ja schon seit 2, 3 Wochen dann auch in den Medien drin und hat jetzt ein richtig geiles Tor gegen Hoffenheim geschossen.
Aber es geht mir gar nicht nur ums Tor. Also, natürlich, das Tor ist safe. Crazy. Er hat davor aber auch schon ein schönes bei diesem, ich glaube, beim Heimspiel gegen Freiburg gemacht. Ich finde den trotzdem, Mann, der ist 19 Jahre jung, ist genau ist dieser Spielertyp vorne kreativ, ne? Also, das ist jetzt, wenn du Musiala und Wirtz kommst, das ist nochmal eine andere Liga, aber es ist genauso dieser. In dieser Riege, wo er sich eben bewegt. Und also ich das ist wieder einer, wo ich sage, der hat den Ball am Fuß und du merkst, es passiert was.
Safe, absolut. Aber lass den Jungen mal reifen. Also,
aber die Bayern und Dortmund werden den nicht reifen lassen. Die gucken da drauf und sagen, ey.
Ach, der hat jetzt 6 Bundesligaspiele gespielt für den FC. Der hat vorher viel Erfahrung in der dritten Liga
gesammelt. Ja, dann nimm's als Hot-Take. Ich sag, der spielt nächstes Jahr nicht mehr bei Köln.
Köln ist gut beraten, wenn sie den Jungen
Er ist gut beraten.
Ich sag jetzt schon, Köln ist gut beraten, wenn sie ein gutes Auge auf den Jungen haben, da jetzt aber auch die Leine nicht zu lang lassen, dass du gar nicht erst in die Gefahr kommst, Borussia Dortmund zu werden und deine guten Spieler streiken sich weg. Weil der Mann hat Vertrag bis 2030. Ja, so, der ist
den Bayern und Dortmund
auch
egal.
Lang an Köln gebunden. Ja gut, aber dann musst du 30 Millionen draus machen. Also dann musst du wirklich viel Geld rausbekommen, weil so ein Spieler ist in den vergangenen Jahren dann vom FC oder ähnlich großen Clubs weggewechselt für vielleicht 10, vielleicht 15 Millionen. So, und mit dieser Perspektive, die er gerade aufbietet, die er definitiv hat, ist ein absolut geiler Kicker, sieht richtig, richtig nice aus mit dem Ball am Fuß. Aber halt auch mit einer extrem langen Vertragsbindung an Köln. Der ist ja jetzt auch erst seit 1.7. da, ne? So, ja. Da sage ich halt auch, lassen wir die Kirche doch erstmal im Dorf. Lassen wir den Jungen erstmal spielen, bevor wir ihn jetzt schon in die Champions League, bevor wir ihn jetzt schon in die Nationalmannschaft reden. So, er ist ein geiler Kicker, aber es ist auch noch verdammt früh.
Fucking Machers halt, ey, Maler. Und dann habe ich noch, also Glückwunsch an den HSV.
Ja, 4-0.
4-0.
Sie können wieder gewinnen.
Sie können sehr, sehr hoch gewinnen. Das war,
Hamburg ist in der Bundesliga angekommen, ne?
Ja.
Vor 2 Wochen, als das Ding gegen Heidenheim war und man da noch gesagt hat, oh, 16 gegen 17, jetzt schon massiver Abstiegskampf. 2 Wochen später HSV auf Platz 9. Wann international?
Ja, wann HSV eigentlich international? Und dann, um auch nochmal ein Wort über den VfB Stuttgart zu finden. Ich glaube, wir sind der schlechteste Tabellenvierte seit langer Zeit.
Ja.
Also wirklich, wie wir auf diesem vierten Tabellenplatz stehen, das kann mir keiner erzählen.
Ja, also es ist halt wirklich gut, ne? Man muss sich auch die Gegner angucken, die ihr bislang hattet in der Bundesliga. Das war jetzt auch noch nicht das Gelbe vom Ei, was da halt mit dabei war.
Aber also mir geht es gar nicht um die Gegner an sich, mir geht es darum, wie wir es schaffen, Spiele zu gewinnen.
Ja. Weil
sowohl in Köln gucke ich drauf und sage, dreckiges 2-1. Ja. Jetzt spielst du zu Hause gegen Heidenheim, nochmal vollkommen verständlich, internationale Woche in den Knochen gehabt. Aber du mühst dir da einen ab und gewinnst durch so ein cooler Tor mit 1-0. Es wird mir langsam alles ein bisschen. Also da bin ich langsam dran zu sagen, also ich hoffe und bete, dass die Verantwortlichen das richtig einordnen. Weil du könntest jetzt ja drauf gucken und sagen, ja, VfB ist wieder da, super Saison gestartet, ne? Vierter, ne? Vor Leverkusen, international wieder. Ich hoffe, dass die alle die richtigen Schlüsse aus diesen Spielen ziehen, weil das hat relativ wenig mit einem Viertplatzierten in der Bundesliga zu tun.
Ja, das ist so. Also ich sag halt auch, gerade deshalb muss man drauf gucken, wer da die Gegner waren, dass halt eben überhaupt noch nichts aus der oberen Tabellenhälfte dabei war, ne? Also ich glaube,
Köln ist Sechster, was ist das? Freiburg ist Achter, auch obere Tabellenhälfte.
Ja, das stimmt. Und Köln geht ja jetzt auch voll drauf, ne? Weil Köln am Freitagabend, der gewonnen hatte und dann kurzzeitig Vierter war. Hast du mal das TikTok? Ja,
der FC wird international spielen, leider ohne Said Elmalla, weil der ist dann schon bei den Bayern.
Aber hast du mal auf TikTok oder Insta beim FC vorbeigeguckt? Die posten jetzt wirklich schon Champions League Edits. Ne? Es ist geisteskrank. Es ist wirklich gut. Der Admin geht da voll drauf.
Ja, zu Recht.
Aber ich sag auch, ist ganz gut, weil der Durchschnittskölner, aber das kannst du auch über Bremen, das kannst du auch über Hamburg, das kannst du auch über Freiburg, das kannst du auch über Stuttgart sagen, sobald du mal in der oberen Tabellenhälfte stehst, fangen ja alle sofort wieder an zu träumen, oh, vielleicht international, was geht dieses Jahr?
Ich träume nicht mehr, Bank, das ist meine Realität geworden.
Ja, das stimmt, das stimmt. aber beim FC halt noch nicht. So, und damit zeigst du den Leuten halt auch so ein bisschen direkt im Spiegel, wenn du dann die Meister und das Elmala-Dribbling legst. So, ja Leute, es ist auch schon noch ein bisschen übertrieben und ein bisschen früh, kommt mal alle runter. Hier, wir geben es euch, aber mein Gott, also macht den Screenshot, hängt ihn euch auf. Ihr dürft ihn euch übers Bett oder übers Klo hängen, aber mehr ist es da noch nicht.
Apropos Screenshot, liebe Fans des FC Schalke 04.
Schalke.
Sag mal, Schalke, nehmt euch die Tabelle, druckt sie aus. Schalke ist Zweiter und wo ist eigentlich 96?
Ja, 96 macht 96 Sachen. Also das ist ja das typische Ding, was ich aber auch schon seit Jahren predige. Ne? Also nur weil es da mal einen guten Saisonstart gab, können wir da auch gerne die Kirche im Dorf lassen. Wir sind einen Punkt hinter Schalke, wir sind auf Rang 5, aber spielen irgendwie jetzt jede Woche unentschieden.
So, ja, unentschieden ist das neue Gewinn für 96.
Ja, 2-2 ist das neue 3-0 geworden und wir haben auch gar keinen Bock mehr auf die 3 Punkte. 96 spielt guten Fußball, aber ja, mehr ist es aktuell noch nicht. Da muss mehr Konstanz rein. Aber auch da, ne, nach 8 Spielen eine Niederlage, nehme ich.
Ja, nehme ich, aber nochmal, ich finde, die zweite Liga macht schon wieder. Das Elversberg, erinnere dich mal an das Calcio Berlin Video.
Ja,
alle haben Elversberg auf 18 wieder getippt.
Oh,
alle haben wieder
erinnerst du dich an unseren Saisonausblick?
Außer Ben Kunkel, der wusste, dass die SVE
wo
auch in diesem Jahr
alles. Ich überhaupt noch nichts über die zweite Liga dieses Jahr gelesen habe und noch gar nicht so zwingend wusste, dass die auch geisteskranken Ausverkauf hatten. Ja, ey, aber Elversberg, da muss man krass den Hut vorziehen. Ne?
Wirklich, also, weil das ist ein Ausverkauf gewesen, wo du sagst, also den nochmal. Ja, einen Relegationsteilnehmer im Kampf um die Bundesliga nach unten zu tippen, ist schon die eine Sache. Aber fand ich irgendwie schon nachvollziehbar, weil die haben alle Leistungsträger verloren, die haben ihren Trainer verloren. Ne? Und dass die es wirklich Jahr für Jahr schaffen, aus dem absoluten Nichts da eine wirklich gute Zweitligamannschaft an den Start zu bringen, auch einfach mit wenig Mitteln. Ne? Ist jetzt ja nicht so, dass Elversberg irgendwie unfassbar viel Kohle zur Verfügung hätte. Also da müssen schon ein, zwei Traditionsvereine dann auch rüber gucken und sagen, ey, Hut ab, ihr macht einfach extrem gute Arbeit.
Ja, das ist so. Und ich meine, guck dich mal um im unteren Tabellendrittel. Da laufen gerade die VfL Bochums, FC Nürnbergs und Fortuna Düsseldorf.
Ich glaube, Bochum, ich habe wirklich Angst, dass die durchgereicht werden.
Möglich ist es. Also,
die sind so respektlos.
Ja, so, und es sind jetzt auch schon 4 Punkte aufs rettende Ufer, ne? Also, es sind erst 8 Spieltage gespielt und normalerweise hast du es ja, dass es sich am Anfang alles relativ dicht beieinander hält und sich dann irgendwann so ein kleiner Abstand rauskristallisiert. Und jetzt musst du aufpassen. Also jetzt musst du richtig aufpassen, weil Nürnberg ist mal ein Befreiungsschlag geglückt und dann hast du Fortuna Düsseldorf, die jetzt gerade den Trainer entlassen haben. Braunschweig stand zumindest am Anfang der Saison mal relativ weit oben. Also mit mir macht es natürlich jetzt nichts, dass sie da durchgereicht wurden. Aber ja, also du darfst jetzt den Anschluss nicht verpassen. Du musst jetzt anfangen zu punkten.
Ja, das finde ich. Also Bochum dritte Liga, das muss nicht sein. Die dürfen gerne in der zweiten bleiben. Das fände ich schon. Fände ich schon sehr schade. Gut. Ja. Wollen wir, du gehst wieder auf Reisen mit der Nationalmannschaft?
Ich gehe wieder auf
Reisen. Wo geht's hin?
Übermorgen nach Sinsheim.
Ja, das ist doch die Reise, die man möchte.
Ich steige am Freitag in den Zug nach Sinsheim. Da freue ich mich schon extrem drauf, in Sinsheim auf dem Zaun zu stehen. Quasi um Mitternacht, also direkt nach dem Spiel, geht mein Zug an den Frankfurter Flughafen und um 7 Uhr morgens geht's nach Dublin rüber. Weil
da bin ich, also auf Sinsheim bin ich überhaupt nicht neidisch.
Verstehe ich.
Heimspiel gegen Luxemburg, wünsche ich dir viel Spaß. In der Pre-Zero Arena. Ja. Und aber Auswärtstrip nach Dublin ist schon...
Belfast,
aber genau. Nordirland ist es ja.
Es gibt keinen Direktflug von Frankfurt nach Belfast, deswegen geht's über Dublin. Und eigentlich wollte ich ganz gerne den Tag in Dublin verbringen und dann erst Sonntag rüber nach Belfast, weil wir spielen ja erst Montag und Sonntagabend ist noch U21 Nazio. Ja, und vielleicht gehen wir dann auch noch zu U21, müssen wir mal schauen. Aber die Packers spielen halt auch. Also das ist. Aber die Packers haben
ein spätes Spiel. Interessenskonflikt.
Ja, die Packers haben das späte Spiel. Also okay. es könnte sich alles ausgehen. Und jetzt hat sich aber die Mitfahrgelegenheit so angeboten, dass ich dann Samstag so Richtung 16, 17, 18 Uhr rüber nach Belfast fahre und vorher dann den Tag in Dublin verbringe. Weil dadurch, dass ich um 7 Uhr morgens dann da lande, kann ich mir schon 1-2 Pints dann in Dublin in irgendeinem Pub reinstellen, kann mir die Stadt ein bisschen angucken und find's so auch nicht verkehrt, weil eigentlich hätte ich schon geil gefunden, dann mal irgendwie so einen Samstagabend in Dublin zu machen,
ja, verstehe
da dann mal ein bisschen irgendwie Pub-Tour. Auf der anderen Seite kannst du auch in Belfast machen und vor allem nach Dublin kommt man vom Gefühl her
kommst du häufiger,
mal.
Ja.
So, irgendwo gibt's dann immer mal einen Junggesellenabschied oder eine Reise oder was auch immer, wo man dann sagt, ey, Irland, Dublin, machst du. Aber Belfast ist jetzt nicht so die erste Destination, die da im Kopf rumschwirrt. Deswegen freue ich mich drauf. Also wird wirklich nice. Ich bin Freitag bis Dienstag früh quasi unterwegs, komme dann Dienstag wieder zurück, aber habe auch extrem Bock. Also das wird schon wieder richtig gut. Das
ist geil. Ich denke, ich bin auch von Freitag bis Dienstag unterwegs. Ich bin in Hildesheim.
Und danach bin ich in Sinsheim.
Also. Danach bin ich in Düsseldorf zur Icon League. Auch schön.
Ja, ach, gibt Schlimmeres als das.
Das stimmt.
Gibt Schlimmeres als das. Aber ja, das steht jetzt das Wochenende an. Wir können ja auch mal ein bisschen auf den Kader gucken. Irgendwie bekomme ich gerade immer nur die Meldung, ja, der wurde übrigens nachnominiert, der wurde nachnominiert, der wurde noch nachnominiert, der reist übrigens auch noch an und der ist nachnominiert. Weil, keine Ahnung, Olli Baumann dann zum Beispiel mit Übelkeit zu kämpfen hat, der reist aber nicht ab, sondern Noah Atubolu kommt dann einfach dazu. Und so muss ich sagen, finde ich es eigentlich ganz cool, dass du dir dann schon 30er-Kader für deine Weltmeisterschaft zusammenbaust und jeder mal darf.
Ja, also nochmal, ich war jetzt auch keiner derjenigen, der da groß aufgeschrien hat, nachdem wir gegen die Slowakei verloren haben. Ich glaube, dass die da sind, die werden das schon gut machen. Das hat nichts mit dem Weltmeisterschaftskader oder mit der Weltmeisterschaftself, die wir 2026 bräuchten, um da wirklich eine Rolle zu spielen. Damit hat es nichts zu tun, aber dafür kann Nagelsmann ja auch nichts. Ne? Der muss ja auch arbeiten mit dem, was er hat.
Ja, aber also unterschätzt das mal auch nicht, ne? Weil es sind nicht mehr so viele Länderspielpausen bis zur WM. Also wir haben jetzt noch hier im Oktober eine, dann kommt im November eine, im März ist nochmal, ja, und dann war's das schon. Also jetzt ist
ja,
schon...
Da stehen noch die ganzen Freundschaftsspiele, also es werden ja noch 1-2 Spiele vor der WM kommen.
Ja gut, also, dann ist es der 4. Slot, den du da noch hast. Aber das sind jetzt 25% der Slots, um dich in dieser Mannschaft festzuspielen. Und jetzt zum Beispiel für einen Pascal Groß, der ja mit Borussia Dortmund echt eine gute Saison spielt, dass der nicht dabei ist, das ist schon ein kleiner Schlag in den Nacken. Weil da hast du dann halt auch immer noch einen Alex Pavlovic, du hast einen Angelo Stiller, Leon Goretzka, Jo Kimmich, Robert Andrich. Also, das ist eine viel besetzte Position. Und wenn du jetzt nicht deine Spielminuten Minuten sammeln kannst, dann sage ich ehrlich, wird das gefährlich mit der WM.
Okay, dann verstehe ich es, aber das ist dann für mich auch wieder, also Pascal Groß, nimm es mir nicht böse, aber
ist der nicht derjenige, der sagen,
das ist nicht derjenige, Team, ja. der entscheidet, ob wir am Ende Weltmeister werden oder nicht.
Wobei, das hat man über Chris Kramer auch gesagt. Und wer hat im Finale 2014 gespielt?
Auch nicht.
Jein, das würde ich jetzt nicht so unterschreiben. Es hatte schon Impact, dass er gespielt hat.
Ja, es hatte vor allem Impact für seinen Kopf, dass er gespielt hat.
Gut. Er kann sich zumindest noch erinnern. Ja, aber also es ist ein geiler Kader. Also wenn man sich den anguckt, da ist schon der ein oder andere dabei, der einen die Lippen lecken lässt. Flo Wirtz ist wieder mit dabei.
Der ist auch so kacke gerade. Florian Wirtz. Also wirklich, ich habe ja eigentlich seinen Wechsel nach Liverpool verteidigt, weil ich dachte, dass das genau sein System ist. Ich habe selten so, also ich habe, wie gesagt, gucke natürlich keine Premier League live, aber alles, was man so
hört,
alles, was man so hört, der Typ ist für 150 Millionen gekommen und macht wirklich, also hat scheinbar wirklich null Impact.
Ist halt nicht jeder ein Nick Woltemade, ne?
Ja.
Florian Wirtz steht nach 7 Ligaspielen bei 0 Toren und 0 Vorlagen, deswegen titelt die Presse auch schon Florian Wirtz 007, aber weißt du, wer in der Premier League auch als Neuankömmling mit 007 stand? Thierry fucking Henry. So, als der zu Arsenal gekommen ist in seinen ersten 7 Spielen, kein Tor, keine Vorlage und die Statistiken am Ende seines Runs haben wirklich für sich gesprochen. Und Fußball ist auch mehr als nur Tore und Vorlagen. Natürlich, für einen Zehner ist es das, wo du drauf guckst für einen Spielmacher, aber wenn du dir mal seine Spiele anguckst, er hat schon Impact. So, und keine Ahnung, dem Mo Salah wird gerade auch ultra viel vorgeworfen, weil der auch nicht trifft. Und die entscheidenden Bälle, die kommen halt auch von dem Wirtz in Richtung Salah. Und wenn der das Tor dann halt nicht trifft, ja, also mindestens mal 2, 3 Assists hätten da dann schon mehr stehen können. Natürlich ist es nicht der Traumstart.
Sind wieder die anderen schuld, ne?
Naja, ja. Aber also es ist halt ein junger Spieler und es ist eine neue Liga. Kann halt nicht jeder Nick Woltemade sein.
Das wollte ich auch nur nochmal rausstellen,
ja,
dass der Nick das extrem gut gemacht hat.
Und deswegen freut es mich auch für Nick Woltemade, dass er wieder mit dabei ist. Und Jonathan Burkhardt und Maxi Bayer genauso. Bedeutet auf der anderen Seite auch für den Niklas Füllkrug, dass der nicht dabei sein kann. Aber da sage ich dann auch, aktuell gibt es da keine Chance, weil an einem Woltemade kommst du nicht vorbei.
Ja, ich verstehe das,
Jonathan Burkhardt ist gerade in geisteskranker Form bei Frankfurt und Maxi Bayer auch sehr guter Rotationsspieler beim BVB.
Das sind die Diskussionen, auf die
also für die man einen Podcast hat, richtig.
Nein, aber nein, die Diskussionen gehören nicht mal in einen Podcast, weil nochmal, also ja, Niklas Füllkrug in allen Ehren, der war 2024 bei der EM extrem wichtig. Ein fitter Johnny Burkhardt und ein fitter Nick Woltemade. Und dann haben wir, wie gesagt, Kai Havertz. Gott weiß, was der hat eigentlich.
Ja,
also der ist gefühlt seit Ewigkeiten verletzt.
Ja.
Dann ist Niklas Füllkrug nicht die Lösung, auf die wir uns verlassen müssen, dass wir dann 2026 Weltmeister werden.
Ja, aktuell.
Sondern Said El Mala.
Aktuell halt leider nicht. Ja, ja, genau. Said El Mala. Den müssen wir jetzt schon in die Nationalmannschaft.
Ja, auch mal drüber nachdenken, Julian.
Ja, ja.
Auch mal ein bisschen FC gucken.
Knieverletzung, Rückkehr voraussichtlich am 24.11.2020.
Aber kannst du mal gucken, wie lange der schon verletzt ist? Der ist schon ewig raus.
Ja, wir können es vielleicht mal in seinen Leistungsdaten sehen. Aber nee, der hat dieses Jahr schon ein Spiel gespielt. Das war das erste.
Okay, also, dann habe ich es falsch. Ich dachte, der wäre schon wirklich so seit letzter Saison einfach.
Ja, also erstes Saisonspiel hat er 30 Minuten gespielt und seitdem mit Knieverletzung raus. Aber ja, auch letzte Saison war er gefühlt viel verletzt und ich glaube auch in Richtung Ende der Saison. Aber ja, doch, hatte Oberschenkelverletzung von Spieltag 25 bis 36. Dann wieder 2 Spieltage für kumulierte 34 Minuten gespielt. Es ist gerade keine leichte Zeit für Kai Havertz.
Ja, das stimmt. Okay, ja. Gut. Aber trotzdem werden wir, und das sage ich einfach mal, wir werden beide Spiele deutlich gewinnen.
Schnell auf Holz geklopft. Ich werde alles dafür geben. Ich hoffe, ihr da draußen auch.
Da zweifle ich nicht dran. Gut, ich habe noch ein kleines letztes Thema. Haben wir Formel 1? Müssen wir Formel 1 machen? Haben wir jetzt wieder gefahren?
Wir müssen wirklich nicht Formel 1 machen nach dem Wochenende. Also okay. Es war so ein geisteskrank beschissenes Rennen. Ich gebe mal einmal kurz den Wrap-up. Es gab schon viele Überholmanöver im Mittelfeld, die auch relativ viel Spaß gemacht haben und die spannend waren, aber die Weltregie hat sich ab Runde 40 dafür entschieden, den Kampf zwischen Lando Norris und Max Verstappen zu zeigen. Was ich aus WM-Perspektive verstehe, so George Russell hat das Ding gewonnen, Verstappen war auf 2 und Norris direkt dahinter auf 3, aber Verstappen hat ihn über 22 Runden einfach hinter sich gehalten und es ist nichts passiert. Bis auf, dass der Abstand halt in der WM-Wertung dann ein bisschen geringer geworden ist. Verstappen hätte es gerne gewonnen, aber das Feld oben rückt näher zusammen. Also es bleibt spannend, es bleibt eng. Es sind, glaube ich, noch so 60 Punkte in Richtung Oscar Piastri. Für Lando Norris sind es noch gute 20. Also das wird ein richtig geiles Saisonfinish. Und ich freue mich nach wie vor drüber. Das Rennen jetzt am Wochenende war aber leider wirklich scheiße.
Wann fahren die? Ist jetzt wieder Pause oder fahren die direkt weiter?
Das ist eine sehr gute Frage. Das muss ich tatsächlich einmal direkt nebenher nachgucken. Aber es wird als nächstes in den USA gefahren. Und das am 19. Oktober. Ja, also okay, eine Woche Pause.
Gut, ich habe noch einen Exkurs zum Dart, weil ich das gestern so ein bisschen nebenher mitbekommen habe. Luke Littler ist wieder der Beste. Hat gespielt gegen Gian van Veen. Ich habe das erste Mal gesehen, dass du Dart Double In, Double Out spielst. Also ich wusste, dass es das gibt. Jetzt habe ich es aber auch das erste Mal gesehen, dass du quasi, wie heißt das Ding hier? World Grand Prix. Irgendein großes Turnier. Mhm. Findet auf jeden Fall gerade statt. Spielst du Double In, Double Out? Also normalerweise geht es ja quasi beim Dart drum, du spielst deine Triple und deine Punkte und musst am Ende mit einem Doppelfeld rausgehen. Die spielen den Modus, dass du quasi erst ein Doppel treffen musst, egal welches. Es gibt auch noch keine Punkte. Und dann darfst du quasi anfangen zu scoren. Luke Littler gegen Gian van Veen. Luke Littler kennen wir alle, Gian van Veen. Boah, junges holländisches Talent. Der Bre spielt, also van Veen spielt den besten Average, den man je bei diesem Turnier gespielt hat. Und das Turnier gibt es wahrscheinlich schon seit 100 Jahren. Er spielt den besten Average, den man je gesehen hat, verliert 0-2 gegen Luke Littler. Digga, der Arme.
Also, was hat Luke Littler denn dann gespielt, wenn van Veen da mit einem Geist?
Ich glaube, van Veen spielt einen 106er Average oder so. Mhm. Und Littler spielt einen 105er und hat da die besseren Momente auf seiner Seite.
Ja, das ist dann am Ende halt die Abgezocktheit, die du als Weltmeister dann irgendwann bekommst, ne? So, wenn das du dann ist schon alles tough, schon mal irgendwie Mann, gespielt und gewonnen hast, auch in dem jungen Alter. Mich überrascht eher, dass Luke Littler schon wieder da ist, weil er hat ja am AFC-Release-Day gesagt, ich bin jetzt erstmal raus, ich muss mich auf ein bisschen was konzentrieren, was ich liebe, und da war die Gerüchteküche hoch. Aber gut, es war dann wahrscheinlich wirklich nur einmal zwei Wochen ungefähr so 100.000 Pfund in FIFA-Points reinstecken.
Kann er sich alles erlauben.
Ja, das ist so. Und deswegen, gut, Luke Littler ist nach wie vor das Nonplusultra.
Ja, die Entscheidung fiel, also Littler schafft es von der 180 oder schafft sich mit einer 180 auf 86 rechts zu stellen, der van Veen hat 140 stehen, checkt die 140 nicht, und weil der van Veen 140 nicht checkt, was ein absolutes Monster-Finish wäre.
Mann, wie kann er nur?
Nimmt Littler sofort die 86 raus und gewinnt einfach beide Sätze.
Ja.
Der ist so gut, wirklich, das ist krank.
Ja, das stimmt. Aber Darts wird für mich ehrlicherweise auch erst in zwei Monaten wieder
relevant. Für mich doch auch. Ja. Dann wird Luke Littler zum zweiten Mal Weltmeister.
Vermutlich. Und weil du jetzt letzte Woche gar kein Zeitgefühl hattest, frage ich dich diese Woche, wie lange sind wir jetzt? Was glaubst du?
Oh, ich sage ein bisschen kürzer heute. Ich sage, wir sind bei 51 Minuten.
Weil letzte Woche dachtest du, es wäre viel länger
gewesen. Ich dachte, letzte Woche wäre extrem lang.
Wir sind spot on. 59,30. Ja, perfekt. Also wir sind 59,30. Martin hat überhaupt kein Zeitgefühl.
Ja gut, 51 ist jetzt, ja gut, das ist schon weit weg.
Ja, also in dem Kontext von einer Stunde, da sind 15% schon viel. Okay. Aber ja, und in dem Sinne würde ich sagen, machen wir den Nagel drauf, den Strich drunter, und wünschen euch erstmal eine gute Woche. Wir hören uns nächste Woche.
Jo.